Okay, Brüder, ora et labora, ein alter Wahlspruch der Mönche, ich weiß nicht, wer sich den ausgedacht hat, es hat auf jeden Fall Wahrheit in sich und Ruben hat das eben schon gebetet, wir Männer, wir sind eigentlich genau dazu geschaffen, am Anfang, als Gott den Mann schuf, den Menschen schuf, da hat er ihn geschaffen zur Gemeinschaft mit Gott und dazu, ihm ähnlich zu sein, kreativ, aktiv zu sein, zu arbeiten. Und das ist eigentlich das, was Menschen, wenn sie in der Welt arbeiten, es gibt durchaus eine ganze Reihe Menschen, die auch gerne arbeiten. Es gibt Situation, wo du gerne arbeitest, weil du eine Aufgabe hast, weil du etwas bewegen kannst, weil du etwas gestalten kannst, weil du etwas herstellen kannst, ein Produkt, was was weiß ich, vielleicht nützlich ist oder schön ist oder du kannst etwas gestalten. Und darin sind wir Gott ähnlich. Er ist der Schöpfer von allen Dingen. Er ist unglaublich kreativ und seine Schöpfermacht und Fähigkeit ist unglaublich. Ja, bis ins kleinste Detail. Er ist nicht nur ein großer Gestalter, ja, sondern er ist auch ganz filigran, ganz detailliert. Und sind die beiden Elemente. Ja, ora et labora. Und wir sind aufgerufen zu arbeiten als Männer und einige von uns, die arbeiten auch ganz kräftig, jeden Tag in der Woche und heute ist Samstag. Und da steht nicht Arbeit auf dem Programm, jedenfalls im Moment nicht. Vielleicht ist der eine oder andere nachher noch am Arbeiten, aber jetzt ist Ora angesagt, beten. Und beten in diesem umfassenden Sinne, Gemeinschaft mit Gott haben, Zeit mit Gott zu verbringen, mit Gott zu reden, mit Gott zu kommunizieren, mit Gott zu sprechen. Und das habe ich auf dem Herzen, weil Gott das auch für uns Männer am Herzen hat. Er hat gesagt in 1. Timotheus 2, Vers 8, was steht da, Jungs, wisst ihr es? Ja, genau. Ich möchte aber, dass die Männer heilige Hände erheben, ohne Zorn, und zwar an allen Orten, ne, egal wo du bist, ne, ins Gebet zu gehen. Und da ist, weiß nicht, der ein oder andere von uns, der hat es vielleicht so erlebt. Wir sind aktiv, wir Männer haben es, wir wollen aktiv sein, aber wir fallen auf die Schnauze. Wir kommen an unsere Grenzen, uns gelingen die Dinge nicht, die wir anpacken. Und was haben wir daraus gemacht, aus diesen Erfahrungen? Wir sind entweder frustriert und haben ganz aufgehört zu arbeiten. Wir denken, oh, ich fange gar nicht erst was an, nachher mache ich es nur falsch. Ne? Nachher misslingt es nur. Kriegen nur was auf den Deckel von irgendwem anders, der sagt, oh, das hast du Mist gemacht. Ne? Aber Gott hat uns dazu geschaffen, zu arbeiten. Und er möchte nicht, dass wir uns entmutigen lassen von unserem Versagen, sondern Gott möchte uns ermutigen und uns stärken und aufrichten, damit wir etwas mit ihm zusammenwirken. Denn letztendlich ist es er, der wirkt und handelt und arbeitet und wir dürfen mitmachen. Und ich wollte heute wieder nochmal zum Thema Gebet, habe ich irgendwie so ein bisschen durchgegangen und bin hängen geblieben an Mose. Und Mose war ein Aktionist am Anfang seines Lebens, als junger Mann. Er hat die Not vom Volk Israel gesehen und er wollte was tun. Er wollte Gerechtigkeit schaffen, er wollte aktiv werden. Und es ist gründlich in die Hose gegangen. Er hat einen Mann umgebracht, er hat ist angeschwärzt worden und musste dann fliehen. Und er hat es erst überhaupt nicht hingekriegt. Und dann erst später, als er, ja, viele, viele Jahre später, ist Gott zu ihm gekommen und hat gesagt, hier, Mose, jetzt ist der Zeitpunkt. Ich will, dass du das Volk Israel aus Ägypten herausführst. Und an dem Punkt war Mose kein Aktionist mehr. Da war er eher ein, ja, gebrochener Mann. Ein demütiger Mann. Ja, noch mehr, er war ein mutloser Mann, ein entmutigter Mann. Er hat sich nichts zugetraut. Er sagt, das kann ich nicht. Ich kann ja noch nicht mal reden. Schick doch lieber einen anderen. Und das Wunderbare ist dann zu sehen, wie Gott aber dennoch dranbleibt und Mose nimmt. Und ja, wie im Laufe des Dienstes wir dann sehen, dass Mose zu einem Mann des Gebetes wird. Zu einem Mann, der diese ganzen Kämpfe und diese ganzen Herausforderungen mit Gott zusammen angeht. Und Gott mit ihm. Gott leitet ihn und er ruft immer wieder zu Gott. Er wird zu dem, was er eigentlich sein soll, nämlich ein Mann, der in enger Verbindung mit Gott steht, in enger Gemeinschaft mit Gott und von Gott empfängt Wegweisung, Rat, Stärke, Kraft, Herrlichkeit, einfach Gemeinschaft mit. Das ist das Wunderbare. Im Dienst von Mose sehen wir ihn, wie er in das Zelt der Begegnung hineingeht und einfach Zeit mit Gott verbringt und dann die Herrlichkeit Gottes auf ihn abstrahlt und er geht hinaus und muss ein Angesicht bedecken, weil das so herrlich strahlt. Ja. Diese Zeit mit Gott, die war so wichtig für Mose. Er war ein entmutigter Mann. Aber Gott hat ihn aufgebaut und zu dem gemacht, was er dann war. Nämlich derjenige, der das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Ein Typus für Christus im Gebet. Und ich wollte heute einen Punkt in seinem Gebetsleben betrachten, der dir vielleicht fern liegt. Womit du dich vielleicht gerade nicht beschäftigst. Oder aber vielleicht ist es gerade das, was dich gerade intensiv befasst und beschäftigt. Und da möchte Gott dich heute ermutigen, diesen Mann, der eigentlich ein schwacher, entmutigter, kaputter Mann war, der nichts auf die Reihe gekriegt hat, der so sein Leben gelebt hat. Gott hat ihn gebraucht auf wunderbare Weise und hat auch ihn gebraucht in seinem Gebet zum Zeugnis für, nicht nur für das Volk Israel, für sein Volk, sondern für alle Menschen, für die Heiden. Und das wollen wir uns angucken in 2. Mose, Kapitel 7 geht es los, dass Mose ja nun nach Israel gekommen, nach Ägypten gekommen ist und jetzt den Pharao, den König von Ägypten, den Auftrag ausführt, die Botschaft des Herrn ausrichtet. Es ist nicht, oh lieber König, kannst du nicht bitte mal das Volk Israel aus der Sklaverei herauslassen, lass sie doch mal ein bisschen für eine Zeit lang Urlaub machen oder so. Nein, er sagt, das sagt Gott, der Herr, Gott, der über dir steht, er gebietet dir, lasse mein Volk ziehen. Lass mein Volk ziehen. Und das war ein Affront für den König von Pharao. Er war der König über das größte Reich damals. Er war der Präsident von Amerika. Er war, und er war Gott selbst. Er war selbst eine Gottheit. Was ist das für ein Gott von diesem Sklavenvolk, dass er mir gebietet, ich soll, dass er mir befiehlt, dass er mir Vorschriften macht. Was ist das für ein Gott? Und er hat sich lustig gemacht. Er hat Mose rausgeschmissen. Gesagt, pff. Und Gott hatte ihm das vorausgesagt. Mose wusste das von Gott her. Er würde nicht auf offene Ohren stoßen. Er würde nicht auf eine offene Tür stoßen. Was sagt Jesus zu uns? Was sagt Jesus zu dir? Wirst du in dieser Welt auf offene Türen stoßen? Werden dir die Menschen freundlich gesinnt sein, wenn du im Namen Jesu zu ihnen kommst und ihnen die frohe Botschaft bringst? die gute Botschaft. Es ist ja noch nicht mal so wie beim Pharao hier, ne, dass wir dem Pharao, na, dass wir den Menschen sagen, so, na, ich nehme dir, na, Gott will, dass du einige Sachen hier, na, von dem, was du besitzt, mir gibst. Sondern wir sagen, wir bringen dir etwas, wir bringen euch etwas, wir bringen euch das ewige Leben. Wir bringen euch Vergebung eurer Sünden, wir bringen euch eine Beziehung zu dem Gott und Schöpfer dieser Erde, deinem Gott und Schöpfer. Aber wir kommen, wir stoßen nicht auf offene Ohren, wir stoßen auf Widerstände. Da gibt es einen Fürsten dieser Welt, der dem entgegensteht und der auch Menschen gebraucht dazu, uns Steine in den Weg zu legen. Du wirst hier auf dieser Erde keinen Spaß haben, wenn du Jesus nachfolgst. Klar, es gibt auch gute Zeiten. Ja, wir haben auch Spaß. Ja, wir freuen uns. Na, hier in der Gemeinschaft, wir haben es doch nett. Ne? Gott schenkt uns so viel Gnade. Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Manchmal erwarten wir, dass alles rund läuft, dass alles super und easy ist, wenn wir mit Gott gehen und wundern uns, dass wir Probleme kriegen, dass da irgendwelche blöden Lehrer sind, die unseren Kindern irgendwelchen Scheiß weitergeben wollen, ne? Mit denen wir uns dann auseinandersetzen müssen. Wo wir sagen müssen, nein, Lehrer, lass mein Volk, lass mein Kind ziehen. Ja, wir müssen uns auseinandersetzen, auch gerade als Männer hier in verantwortlicher Position. Na, wie Mose verantwortlich war für das Volk hier. Uns einzusetzen und diesem Feind entgegenzustehen. Aber ich finde es so stark hier, diesen Gebetsdienst von Mose in dieser Situation. Er ist hineingegangen in diese Situation, vorbereitet von Gott. Er hat im Gebet mit Gott auch darum gerungen, um diesen Auftrag. Und Gott hat gesagt, geh, ich bin mit dir. Er hat ihn ermutigt, diesen Schritt zu gehen. Und er ist gegangen. Und jetzt steht er vor dem Pharao. Und er schmeißt ihn raus. Und er kriegt auch noch Ärger von seinem Volk, weil der Pharao dann die Arbeitslast nochmal erhöht hat. Und dann geht Mose aber wieder, weil Gott zu ihm spricht und sagt, Mose, geh. Na, in Vers 14 von Kapitel 7. Und der Herr sprach zu Mose, das Herz des Pharao ist verstockt. Er weigert sich, das Volk ziehen zu lassen. Nehmt das als eine Botschaft von Gott. Da gibt es Menschen, die Gott erlösen will in eurem Umfeld. Eure Kinder, eure Freunde, Verwandte, Menschen, die, mit denen ihr umgeben seid. Gott möchte Menschen retten. Er möchte sie aus Ägypten, aus der Welt, aus der Finsternis heraus in sein Licht hineinführen. Aber da gibt es Widerstand. Und Gott sagt, lass dich nicht beirren. Da sind Leute, die sind verstockt. Die sind verhärtet. Lass dich nicht beirren. Du weißt es im Vorhinein. Ja, wenn dir das begegnet, dann brauchst du dich nicht zu wundern. Sondern du bist darauf vorbereitet. Du weißt, dass dir das begegnen wird. Jesus hat es den Jüngern immer wieder gesagt. Ihr werdet Verfolgung erleben. Sie haben mich verfolgt, dann werden sie euch auch verfolgen. Sie haben mich beschimpft, dann werden sie euch auch beschimpfen. Wundert euch nicht, wenn es passiert. Lasst euch nicht durcheinander bringen davon. Und er hat es besonders auch den Jüngern nahegelegt in der Endzeitrede. Er hat gesagt, in der Endzeit wird es besonders heftig auch sein. Wir sind in den letzten Tagen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Ja, der Druck ist da und der Druck wird noch größer. Wir brauchen uns nicht zu wundern. Aber Jesus sagt auch, wir brauchen keine Angst zu haben. Und das sehen wir jetzt hier in dieser Geschichte von den Plagen. Gott ist mächtiger als alle Mächte dieser Welt. Er kommt mit dem, was er sich vorgenommen hat, zum Ziel. Und er bewahrt die Seinen. Deswegen, Mose sehen wir jetzt hier, wie er aktiv wird, wie er handelt, ohne Angst. Aber er hat vorher gerungen mit Gott. Gott musste mit ihm ringen. Gott musste ihn erst ausrüsten und stärken. Er war nicht von Anfang an dieser geistliche Power-Typ. Ne? Deswegen, wir können uns gut mit Mose identifizieren. Er ist ein Mann wie du und ich. Mit seinen Enttäuschungen, mit seinen Versagen, mit seinen Schwächen, mit seinen Ängsten. Er ist so wie du und ich. Aber Gott hat ihn gerufen und Mose hat sich geöffnet. Bei allem Widerstreben, was er hatte, letztendlich ist er gegangen. Und Gott hat ihn weitergeführt, hat ihn ausgerüstet. Und jetzt ist er da beim Pharao und sagt, hier, lass mein Volk ziehen. Und er sagt, ne. Und dann kommt die erste Plage. Gott hat ihm gesagt, okay, jetzt kommt der Zorn über den Pharao und über Ägypten und über die Götter Ägyptens. Dass dieses harte Herz bestürmt wird, bedrängt wird, geknackt wird. Und dann kommt die erste Plage, das Wasser wird zu Blut. Dann kommt die zweite Plage, die Frösche. Und jetzt guckt doch mal in Vers, also es kommen die ganzen Frösche, kommen überall. Es gibt ja immer wieder Mose-Filme, jetzt den letzten, ich habe den mal gesehen, der ist zum Teil so ein bisschen komisch, ne? Aber ist eigentlich ganz okay. Es gibt so ein paar Bilder, die sind echt beeindruckend, ne? Wenn diese ganzen Frösche da so. Es ist so eklig. Es ist so eklig. Es ist furchtbar. Alle Häuser voller Frösche, die Betten überall. Überall diese Frösche. Und die Leute sind verzweifelt, ne? Und in Vers 4 von Kapitel 8 steht, da rief der Pharao Mose und Aaron zu sich und sagte, betet zum Herrn, dass er die Frösche von mir und meinem Volk wegschafft. Dann will ich das Volk ziehen lassen und sie mögen dem Herrn opfern. Und Mose sagte zum Pharao, verfüge über mich, auch wann ich für dich, für deine Hofbeamten und für dein Volk beten soll, zur Ausrottung der Frösche von dir und aus deinen Häusern, sodass sie nur im Nil übrig bleiben. Er antwortete, auf morgen. Da sagt er, nach deinem Wort soll es geschehen, damit du erkennst, dass niemand ist wie der Herr unser Gott. Und die Frösche werden von dir, aus deinen Häusern, von deinen Hofbeamten und von deinem Volk weichen. Nur im Nil sollen sie übrig bleiben. Nachdem nun Mose und Aaron vom Pharao hinausgegangen waren, schrie Mose zum Herrn wegen der Frösche, die er über den Pharao gebracht hatte. Und der Herr tat nach dem Wort des Mose, und die Frösche starben weg aus den Häusern, aus den Gehöften und von den Feldern. Und man schüttete sie haufenweise zusammen, sodass das Land davon stank. Als aber der Pharao sah, dass die versprochene Erleichterung eingetreten war, da verstockte er sein Herz und hörte nicht auf sie, wie der Herr geredet hatte. Gott hat es Mose angekündigt. Er wird sein Herz verstocken. Und hier passiert jetzt Folgendes. Dieser Feind, dieser Gegner, in der Not des Gerichtes, was über ihn und sein Land gekommen ist, öffnet er sich plötzlich. Er sagt, ey, tut mir leid, dass ich so heftig gewesen bin, aber könnt ihr nicht für uns beten jetzt hier? Na, kannst du nicht für mich beten, für uns beten? Es geht uns echt schlecht. Und dann will ich dir auch, ich will dir auch helfen. Ich will kooperativ sein. Ich will mitarbeiten an dem, was du so vorhast. Ja, ich bin ganz offen dafür. Aber bete für mich in dieser Not. Was macht Mose? Mose sagt nicht, also, das ist das Gericht Gottes, da musst du durch. Du bist ein Feind Gottes. Du musst dich erstmal richtig bekehren. Ja. Ich will erstmal Taten sehen, dann beten wir. Wenn du uns ziehen lässt, dann beten wir für dich. Er schreit und sagt, bete, bete für uns. Und was sagt Mose? Sag mir, wann ich beten soll. Und ich mache das. Und ich mache es genau an dem Zeitpunkt, wenn du sagst. Und dann bete ich. Und dann wird es geschehen. Du wirst erkennen, dass der Herr Gott ist. Dass der Herr Gott ist und nicht du. Dass nicht deine Götter Gott sind, sondern dass allein der Herr Gott ist. Was für eine Power, oder? Was für ein Gebet. Aber er ist ein Mann wie du und ich. Und was ich besonders finde, ist einfach, dass wir hier sehen können, etwas, was Jesus uns gelehrt hat. Was hat er gesagt, wie sollen wir mit unseren Feinden umgehen, mit denen, die uns entgegenstehen? Betet für eure Feinde. Betet für eure Feinde. Und was hat er gesagt, warum? Lass uns das mal nachgucken. Matthäus 5, Vers 44. Es gibt immer wieder Stimmen, die an dieser Geschichte von Pharao, vom Ägypten und dem Pharao, immer wieder einwenden, oh, Gott ist grausam gegenüber den Ägyptern und so. Ne? Aber hier sehen wir die Feindesliebe Gottes, auch in Mose. Diese Gnade, dieses Entgegenkommen, diese Barmherzigkeit. Gott erweist sich nicht nur als mächtiger Gott in seinem Gericht gegenüber Ägypten, sondern auch in der gnädigen Hinwegnahme des Gerichtes. Denn diese Plagen waren immer nur für eine kurze Zeit. Und dann war der Punkt, wo der Pharao gesagt hat, bete für uns. Wir werden das bei 4 Plagen, wird uns das ausdrücklich geschildert. Wir wissen nicht, ob es vielleicht auch bei anderen Plagen so gewesen ist. Nicht jede Plage wird alles immer berichtet. Aber bei diesen 4 Plagen wird es ausdrücklich geschildert, wie der Pharao Mose gerufen hat und gesagt hat, bete für uns. Was sagt Jesus in Matthäus 5, Vers 43? Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Und jetzt gibt er eine Begründung dafür. Was ist die Begründung? Damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Wir sind seine Kinder. Er hat uns von neuem geboren. Aus dem Glauben an Jesus sind wir Kinder Gottes geworden. Aber Jesus macht darauf aufmerksam und das ganze Neue Testament spricht davon, dass wir entsprechend diesem Ruf uns auch würdig erweisen sollen. Wir sollen auch nicht nur Kinder Gottes nach der Geburtsurkunde sein, sondern wir sollen durch unser Wesen, durch unser Handeln, durch unser Leben zeigen, dass wir seine Kinder sind. Ja, wenn meine Kinder, du kannst sie, wenn du sie näher kennenlernst, dann wirst du merken, ja, das sind Jörgs Kinder. In bestimmten Art und Weise, wie sie sich verhalten, in einer bestimmten Art und Weise, wie sie reden, da spricht der Vater draus. Ob sie das wollen oder nicht. Manchmal sind es gute Dinge und manchmal sind es auch schlechte Dinge, die du siehst. Sind mein Fleisch und Blut, man merkt das. Aber Gott sagt, ihr seid meine Kinder und ich möchte, dass die Welt sieht, dass ihr meine Kinder seid. Und woran werden sie es sehen, wie ihr mit euren Feinden umgeht? Daran werden sie es erkennen. Er hat es gesagt, die Welt wird erkennen, wie wenn ihr euch untereinander liebt, dass ihr meine Jünger seid. Aber hier in Matthäus sagt er auch zu den Jüngern, sie werden es auch daran sehen, wie ihr mit euren Feinden umgeht. Und Feinde sind hier nicht Menschen, die unbedingt ich hasse. Ich soll gar keinen Hass in meinem Herzen haben. Wie entsteht aber Hass und Feindschaft in meinem Herzen? Dadurch, dass andere mir feindlich begegnen. Dass sie mich irgendwie komisch angucken, dass sie mich ungerecht behandeln. Na, und dann habe ich einen Zorn, dann habe ich einen Ärger auf die bestimmte Person. Ja, manchmal ist es ein Vorgesetzter, der uns irgendwie zur Sau macht. Ja. Manchmal ist es ein Kollege, manchmal ist es vielleicht sogar die eigene Ehefrau. Wie sagt Jesus, sollen wir damit umgehen? Ja, wir sollen lieben. Was heißt lieben? Ein Aspekt des Liebens ist, das formuliert er hier ganz klar aus, ist, betet für die, die euch verfolgen. Und nicht im Sinne von, na gut, Jesus, weil du es gesagt hast, dann bete ich jetzt eben für den Typen. Ah gut, segne ihn, Herr. Aber besser fände ich es eigentlich, wenn du ihm irgendwie ein Dachziegel auf den Kopf fallen lässt. Wir sollen uns erweisen als Kinder unseres Vaters. Und wie erweist sich unser Vater oder wie ist unser Vater im Himmel? Das steht hier weiter. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und das sehen wir in Mose hier. Er geht zu dem Pharao, er sieht die Not. Er war schon als junger Mann ein aggressiver Typ und wollte mit Gewalt die Dinge erzwingen. Jetzt ist er aus der Gemeinschaft mit Gott, aus dem Ruf Gottes und auch aus der Beziehung, aus der Gebetsbeziehung mit Gott, mutig hingegangen und ruft dazu aus, lass mein Volk ziehen. Er ruft das Gericht Gottes herab über den Pharao. Aber als er kommt und sagt, bete für mich, betet er für ihn. Wichtig ist für mich hier bei Matthäus zu sehen, dass Jesus sich nicht sagt, betet für eure Feinde, damit sie sich bekehren. Manchmal ist es so, wenn wir für unsere Feinde beten, dann bekehren sie sich. Dann tut Gott ein Wunder. Da tut Gott ein Wunder nicht nur in ihnen, sondern auch in mir. Ich habe das so erlebt, in einer bestimmten Situation kann ich mich erinnern, das ist lange, lange her, bin ich mal auf so eine Freizeit gefahren als Mitarbeiter. Ich kannte die Leute alle nicht, war von einer anderen Gemeinde und dann kam man zusammen in ein Zimmer, hat man zusammen seine Zimmergenossen da kennengelernt und der eine Typ, oh, der war so komisch. Ey, ich hatte total die Sperre gegenüber diesem Typen. Der war so komisch drauf irgendwie und oh, ich hatte so Schwierigkeiten, mich auf diesen Typen einzulassen. Ich dachte, nee, das ist echt so ein blöder Heini, ey. Und dann hat aber Gott mit mir gerungen und hat gesagt, ey Jörg, du hast völlig die falsche Haltung hier. Was ist denn los mit dir? So geht das nicht. Dann hat er gesagt, bete für ihn. Und dann war es erstmal schwierig. Wie gesagt, ne? Ich möchte am liebsten, dass ein Dachziegel runterfällt, aber gut Gott, du sagst, ich soll ihn segnen, ich soll für ihn beten, ihm Gutes wünschen, dann tue ich das. Und ich habe in der Situation einfach ganz krass, ganz konkret erlebt, wie Gott mein Herz verändert hat. Plötzlich in dem Moment, wo ich angefangen habe zu beten für ihn, ist mein Herz weich geworden, ist mein Herz ruhig geworden und plötzlich war diese ganze Hemmschwelle weg und ich konnte den Bruder mit ganz anderen Augen sehen und ich konnte mich auf ihn einlassen und da war nichts mehr von diesem ganzen Komischen, was vorher gelaufen war. Manchmal geht das so. Manchmal ist es vielleicht auch eher ein Ringen über eine längere Zeit vielleicht. Aber Gebet verändert nicht nur die Situation. Gott wirkt durch Gebet nicht nur an Menschen um uns herum, sondern er wirkt auch an unserem Herzen. Er verändert uns in sein Ebenbild. Wenn wir Zeit mit ihm verbringen, dann verändert uns in sein Ebenbild. Und sein Ebenbild ist, ich bin gnädig und barmherzig allen Menschen gegenüber. Aber wir sehen in der Geschichte von Mose, dass dieses Gebet wirksam ist. Gott erhört dieses Gebet. Er liebt Mose, er liebt dieses Gebet für seinen Feind, der ja auch ein Feind Gottes ist. Er betet hier für den Feind Gottes und für das Volk. Warum? Weil Gott sich verherrlichen soll in diesem Gebet, weil Gottes Herrlichkeit offenbar werden soll. Aber er weiß, der Pharao wird sich nicht bekehren. Und er betet trotzdem. Und wir gehen nochmal zurück in 2. Mose 8. Wie gesagt, das ist die erste Fürbitte. Er betet für ihn und Gott hört das Gebet und befreit den Pharao von dieser Plage und Ägypten. Aber der Pharao, nachdem er diese Erleichterung empfangen hat, verhärtet sein Herz. Dann sehen wir das in der 4. Plage auch. Das ist dann in Vers Vers 25 von Kapitel 8. 24. Da sagte der Pharao: Ich will euch ziehen lassen, damit ihr dem Herrn, eurem Gott, in der Wüste opfert. Nur entfernt euch nicht zu weit. Betet für mich. Mose antwortete: Siehe, wenn ich von dir hinausgegangen bin, will ich zum Herrn beten, und morgen werden die Stechfliegen vom Pharao und von seinen Hofbeamten und von seinem Volk weichen. Nur möge der Pharao uns nicht noch einmal täuschen, so dass er das Volk nicht ziehen lässt, damit es dem Herrn opfert. Darauf ging Mose zum Pharao hinaus und betete zum Herrn. Und der Herr tat nach dem Wort des Mose und schaffte die Stechfliegen weg vom Pharao, von seinen Hofbeamten und von seinem Volk. Nicht eine blieb übrig, aber der Pharao verstockte sein Herz auch diesmal und ließ das Volk nicht ziehen. Krass, oder? Mose war enttäuscht. Der Pharao hatte nicht Wort gehalten. Er hatte sich nicht geändert. Und jetzt kommt er wieder an. Was sagt Mose? Nee, das mache ich nicht nochmal. Junge, da musst du selber klarkommen mit. Er sagt, ja, okay, ich mach's nochmal. Er gibt Zeugnis von der Ungerechtigkeit des Pharao und sagt, du hast letztes Mal dein Wort nicht gehalten. Halt es doch diesmal bitte. Aber ich bete für dich. Er hat wieder gebetet und er ist wieder erhört worden und der Pharao ist befreit worden, aber nur äußerlich, nicht im Herzen. Er hat sein Herz dicht gemacht. Dann sehen wir es in Kapitel 9, Vers 27, nachdem dieser schwere Hagel gekommen ist. Und Gott hatte diesmal sogar das Volk, die Ägypter gewarnt, den Pharao und seine Hofbeamten, und hat gesagt, dieser Hagel wird kommen. Ihr könnt aber davor entfliehen. Ihr könnt euch in Sicherheit bringen. Und alle, die das Wort Gottes geglaubt haben, ernst genommen haben, die haben das auch gemacht, auch von den Ägyptern. Gott hat nicht einfach ein Gericht über dieses Volk kommen lassen und die mussten sehen, wie sie damit klarkommen, sondern es gab Menschen, die Gott gefürchtet haben, auch unter den Ägyptern, und haben ihr Vieh und haben sich selbst in Sicherheit gebracht und sind von dieser Plage nicht getroffen worden. Aber alle, die stolzen Herzens waren, die Gott nicht ernst genommen haben, auf die ist das Gericht Gottes herabgekommen. Aber selbst die dieses Gericht getroffen hat, der Pharao und seine Leute, Vers 27, auch sie werden immer noch gesegnet mitten im Gericht. Da sandte der Pharao hin, ließ Mose und Aaron rufen und sagte zu ihnen: Diesmal habe ich gesündigt. Der Herr ist der Gerechte, ich aber und mein Volk sind die Schuldigen. Betet zum Herrn, dass es nun genug sei mit dem Donner Gottes und dem Hagel. Dann will ich euch ziehen lassen und ihr braucht nicht länger zu bleiben. Da sagte Mose zu ihm: Sobald ich zur Stadt hinausgehe, will ich meine Hände zum Herrn ausbreiten. Der Donner wird aufhören und der Hagel wird nicht mehr fallen, damit du erkennst, dass die Erde dem Herrn gehört. Es geht um die Ehre und Herrlichkeit Gottes, die offenbar werden soll. Du aber und deine Hofbeamten, das habe ich erkannt, dass ihr euch immer noch nicht vor Gott, dem Herrn, fürchtet. Der Flachs und die Gerste zwar waren zerschlagen, denn die Gerste stand in Ehren und der Flachs in Blüte, aber der Weizen und das Korn waren nicht zerschlagen, weil sie später reif werden. So ging nun Mose vom Pharao zur Stadt hinaus und breitete seine Hände zum Herrn aus. Da hörte der Donner und der Hagel auf und der Regen ergoss sich nicht mehr auf die Erde. Als aber der Pharao sah, dass der Regen, der Hagel und der Donner aufgehört hatten, da sündigte er weiter und verstockte sein Herz, er und seine Hofbeamten. So blieb das Herz des Pharao verstockt und er ließ die Söhne Israel nicht ziehen, wie der Herr durch Mose geredet hatte. Das dritte Mal. Wird Mose nochmal für den Pharao beten? Was meint ihr? Wird Mose nochmal für diesen Feind beten, der so unzuverlässig ist, der so ein hartes, verstocktes Herz hat? Wird er das nochmal tun? Ja. Achte Plage, Kapitel 10, Vers 16. Das ist die Heuschreckenplage. Da rief der Pharao schnell Mose und Aaron herbei und sagte: Ich habe gesündigt gegen den Herrn, euren Gott, und gegen euch. Und nun vergibt doch meine Sünde nur noch dieses Mal und betet zum Herrn, eurem Gott, dass er nur diesen Tod von mir wegnimmt. Darauf ging er von dem Pharao hinaus und betete zum Herrn. Und der Herr verwandelte den Ostwind in einen sehr starken Westwind, der hob die Heuschrecken auf und warf sie ins Schilfmeer. Es blieb nicht eine Heuschrecke übrig in dem ganzen Gebiet Ägyptens. Aber der Herr verstockte das Herz des Pharao und er ließ die Söhne Israel nicht ziehen. Hier ist die Situation erreicht, wo das verstockte Herz des Pharao, wo es keinen Weg mehr hinaus gibt, keinen Weg der Umkehr. Es ist so hart geworden, dass Gott gesagt hat, okay, dann werden wir das Ganze bis zum Ende durchziehen. Aber ich finde es stark zu sehen, wie Gott, obwohl diese Situation so verhärtet ist, auch in Mose das zu sehen, seinem Diener, wie er weiterhin betet für seinen Feind. Und letztendlich, obwohl er weiß, dass dieser sich nicht bekehren wird, er wird sich nicht bekehren. Er ist verhärtet. Und dennoch betet Mose für ihn und segnet, Gott segnet ihn und sein Volk. Er nimmt das Gerechte hinweg. Das ist unsere Aufgabe als Gemeinde Gottes in dieser Welt. Menschen herauszuführen aus Ägypten mit Gottes Hilfe, denn wir alleine, wir können das nicht machen. Wir können nur mitdienen, indem wir das Wort weitergeben, indem wir beten. Aber auch für alle Menschen zu beten, das sagt Gott ja in Timotheus auch. Betet für alle Menschen. Auch die verhärteten Feinde. Und es mag sein, dass der eine oder andere sich davon bekehrt. Aber selbst wenn sie sich nicht bekehren, hat unser Gebet eine Auswirkung auf diese Welt. Im 2. Thessalonicher wird uns gesagt, dass der zurückhält, aus dem Weg geschaffen werden muss, der Heilige Geist in dieser Welt, wird hinweggenommen, wenn die Gemeinde Gottes entrückt wird und das Gericht Gottes ausgegossen wird über diese Erde. Solange wir hier sind, sind wir diejenigen, die eintreten in der Fürbitte für eine verlorene, kaputte, ungerechte, harte, verhärtete Welt. Wir sind Salz und Licht. So wie Mose gebetet hat, als Zeugnis für den Pharao, damit der Pharao weiß, dass Gott nicht nur mächtig ist in seinem Gericht, sondern auch mächtig in seiner Barmherzigkeit und Gnade. Deswegen, wir sollen für unsere Feinde beten, damit Gott verherrlicht wird. Wenn wir uns anstecken lassen von dem Hass, den Menschen auf uns haben, wenn wir uns treiben lassen von dem Hass, der hineingesät wird in unsere Herzen, dann werden wir kein Zeugnis für Gott sein. Dann wird unser Licht nicht hell strahlen, was Gott uns gegeben hat. Aber wenn wir anfangen zu beten, dann werden wunderbare, herrliche, großartige Dinge geschehen. Und Menschen werden dadurch zu Gott gezogen. Denn wir sehen, als die Israeliten aus Ägypten ausgezogen sind, sind ganz viele Ägypter mit dem Volk Israel gezogen. Die sind nicht dort geblieben. Die haben erlebt, dass dieser Gott mächtig ist, gewaltig, aber auch gnädig und barmherzig. So wie er sich Israel erwiesen hat, so hat er sich auch den Heiden erwiesen. Und Menschen sind dadurch zu Gott gezogen worden. Also, lasst uns das auch mit hineinnehmen in unsere Gebete, in unser Beten. Und das fängt damit an, dass wir unseren Feinden vergeben. Jesus hat gesagt, wenn du irgendwas gegen jemanden hast, dann vergib ihm. Wenn du stehst und betest und dir fällt dir ein, dass du was gegen jemanden hast, vergib ihm. Er hat uns gelehrt, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuld. Damit fängt es an, dass wir diejenigen, die uns ungerecht behandeln, loslassen vor Gott. So wie Jesus am Kreuz. Und er hat es nicht nur gelehrt, ihr wisst es doch, ne? Am Kreuz hat er gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat dir und mir vergeben. Er hat sein Leben gegeben für dich und für mich, als wir noch seine Feinde waren. Und manche hat diese Liebe überwunden, überzeugt und zu ihm gezogen. Manche sehen dieses Zeugnis, hören von diesem Zeugnis und sie verhärten ihr Herz und gehen verloren. Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns zu dir gezogen hast, deine Feindesliebe uns überwunden hat. Herr, wir wünschen uns, wir sehen uns, dass doch alle Menschen von dieser Liebe überwunden werden. Aber du hast uns in deinem Wort gesagt, dass es Menschen geben wird, die das nicht an sich ranlassen, die ihr Herz verhärten, wie Pharao. Und doch hast du uns gezeigt, was es heißt, alle Menschen zu lieben und für die, die uns verfolgen, zu beten. Und ich möchte dich bitten, dass du uns lehrst, das zu tun in unserem Beten, Jesus, dass wir Beter werden, so wie wir Arbeiter sind, auch Beter zu werden. Und wenn wir weder Beter noch Arbeiter sind, dass du uns zu ermutigst, dass du uns aufbaust, dass du uns rausholst aus unserem Loch, aus unserer Resignation und Hoffnungslosigkeit und uns in deine Nähe ziehst, in die Gemeinschaft mit dir. Und dass wir aus dem Gebet heraus Kraft gewinnen, auch Wegweisung von dir, Vision, ja, was du mit uns vorhast. Und dass wir dann mutig sind, dem Feind entgegenzugehen und ihn nicht zu schlagen mit unseren Waffen, sondern mit deinen Waffen zu kämpfen, mit der Liebe und mit der Kraft des Gebetes, Jesus, um Menschen in die Freiheit zu führen und um denen, die verhärtet sind und verhärtet bleiben, ein Zeugnis deiner Gnade und Barmherzigkeit zu zeigen. Jesus, bitte befähige du uns dazu. Amen.